Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator-Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Meine Gäste heute sind Valentino Beetz und Marvin Schumann von Public Possession. Es fällt mir nicht ganz so leicht zu sagen, was Public Possession eigentlich ist, aber den Jungs geht's da nicht anders. Sie genießen aber auch die Freiheit, die ihnen das wiederum gibt. Angefangen haben die beiden als DJ-Duo und daraus wurde dann ein Record-Label. Ich bin aber auch total verliebt in ihren Merch. Die beiden nennen es Merch. Ich sehe es eher als eigenständige Linie von Dingen. Egal ob Taschen, Bücher, Caps, Tools, die Ästhetik der beiden begeistert mich. Das klingt total fake, begeistert, aber ich meine es wirklich so. Ich bin begeistert davon. Ihr zweiter Katalog namens Where Am I ist sogar zu einem meiner liebsten Kunstbücher geworden. Eine wilde Mischung aus Designsammlung, Gesprächsfetzen, Ausstellungsdokumentation und. Die beiden erzählten mir, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie heute zusammenarbeiten. Wir sprachen über Streaming-Plattformen, darüber, wie ungern sie sich zeigen, über die Schwierigkeiten, das Geschäft anzupassen an die Veränderungen, die sich so ergeben, über Bromances und ob sie nochmal ohne einander könnten. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und falls du mich und die Show unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com/svenzaro vorbei. Und ich bin dir sehr dankbar, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und den Podcast mit 5 Sternen bewertest, sei das auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer sowas geht. Auf Patreon gibt es übrigens jede Woche auch noch ein paar Tipps von meinen Gästen zu hören für Supporter. Und diese Tipps kommen dann aber auch im Newsletter raus, den du auf ohnehinhype.substack.com kostenlos abonnieren kannst. Links zu allem findest du aber auch nochmal direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Marvin und Valentino von Public Possession.
Kann einer von euch Freestyle rappen oder
sowas? Ja, wir beide.
Beide? Battlen oder?
So ja. Haben wir uns kennengelernt.
Auf einem Battle?
Im Backstage.
So 8-Mile-mäßig?
Ja, genau.
Ja, das ist cool. Ich habe auch eine lange Karriere als Freestyle-Rapper hinter mir.
Du sagst, wenn du aufnimmst, gell?
Ich nehme schon noch. ich bin gestern nochmal ein bisschen versackt in Chill Pill 4, glaube ich. 5 kommt jetzt bald raus, oder?
Ja.
Wann?
Ich weiß es immer selber nicht genau, welches Volumen das nächste ist, aber ich glaube, wir sind jetzt bei 5.
Okay.
Kommt aber eigentlich immer so zur selben Zeit raus.
Und wann immer so?
Ende August. Oder im August.
Ah, ja, dann ist ja jetzt wieder Zeit.
Jetzt ist Zeit, ja.
Aber mit Singles vorab. Ja, genau, die halt jetzt in den nächsten Monaten quasi hinführen zum echten.
Okay. Ist ja highly professional alles. Aber ihr macht es auch schon seit 11 Jahren jetzt mittlerweile?
Naja, dieses Single-Auskoppeln ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen ein sich anpassen an so Industriestandards. Und seitdem halt diese Streaming-Plattformen so groß sind und so wichtig für, um Zuhörerinnen irgendwie zu gewinnen, ist es halt so, dass man vorab Singles auskoppelt, damit die dann in irgendwelchen Playlisten landen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Problematik bei diesen Streaming-Plattformen ja immer, dass niemand mehr ganze Alben hört. Und alle hören halt eben so Playlists irgendwie. Aber im Prinzip sind die Sachen, also sowas wie Chillpill, sind ja eigentlich schon Playlists, oder?
Ja, das ist korrekt.
Wird das dann komplett gehört oder werden da die Einzeltracks dann auch wieder irgendwie bastardisiert?
Ja, ja, klar, das wird alles auseinandergerupft. Aber wir sind da schon ziemlich altmodisch in der Herangehensweise. Wenn jetzt Alben rauskommen, dann versuchen wir schon, dass das von A bis Z quasi stimmig ist. Mhm. Aber uns ist natürlich bewusst, dass da total viel einfach einzeln gehört wird und dann irgendwo reinwandert. Und dann
ja, ja. Aber ich finde es immer total schade, weil ich meine, der Sinn von so einem Album ist ja letzten Endes, also zumindest in meinen Augen als Nicht-Musiker, dass man das halt irgendwie auch kuratiert und so eine ganze Experience irgendwie hat und das eine Lied irgendwie zum nächsten so ein bisschen überführt und nicht so ein wilder Mix ist. Aber eben, wie gesagt, diese Streaming-Plattformen haben das ja, dieses Konzept ja komplett rausgefeuert einfach.
Ja, also ich glaube, aus der Sicht eines Artists oder aus der Sicht von uns jetzt als Labelbetreiber macht man das auch immer noch so. Also man stellt ein Album zusammen, weil das so stimmig ist und auch die Compilation wird so zusammengestellt, wie wir denken, dass es passt. Mhm. Und wir versuchen auch immer, das dann irgendwie so ein bisschen aufzubauen, dass es so einen Spannungsbogen gibt, auch wenn es jetzt bei diesen Chillpill-Compilations zum Beispiel so ist, dass es sehr, sehr unterschiedliche Musik ist, obwohl es so einen gewissen Rahmen hat.
Aber gerade dann ist es ja noch wichtiger, ja, dass ihr euch davor wirklich Gedanken macht.
Genau, aber wie das dann am Ende konsumiert wird, da haben wir überhaupt keinen Einfluss mehr darauf. Außer jetzt natürlich in dem so einem Format wie CD oder Vinyl, LP oder so, dann klar, also dann
ist es. Ich wollte auch gerade sagen, es kommt ja auch immer genau, ein physisches
also bei
Produkt
uns
mit raus. Das ist ja nie ein nur digitales Release. Mhm. Und bei der CD kannst du es so machen, wie du halt willst. Da drückst halt dann weiter, wenn dir was nicht gefällt und hörst das nächste Lied. Aber es ist halt trotzdem immer noch die gleiche CD.
Ja, ich hab Schwierigkeiten damit weiterzudrücken. Ich bin so ein bisschen OCD, glaube ich, was das angeht. Wenn ich das Album angefangen habe, muss ich es einfach so durchhören, wie es ist.
Echt, aber ich finde, das ist schon so das Kennzeichen von einem Album ist ja immer so, dass man dann immer so Lieder hat, die Lieblingslieder waren und dann kommen die Lieder, die man überhaupt nicht ertragen kann und da drückt man halt dann auf.
Aber da muss man durch, das ist Commitment, weißt du?
Okay.
Du kannst nicht so ein Sonntagsmusikhörer sein, ja? Okay. Das ist ein bisschen Selbstqual gehört dazu.
Also ja, ich glaube schon, dass diese Chillpill-Compilations, auch was wir so an Rückmeldungen bekommen, sind Compilations, die Leute gerne auch ganz durchhören. Mhm. Und die sind ja auch ein bisschen dafür gemacht. Also das ist ja, sagen wir mal, jetzt im musikalischen Spektrum jetzt eher das, was, ich will jetzt nicht gefällig ist, so ein Wort, das degradiert das dann gleich, aber es soll ja was sein, was man anhört, damit man sich entspannen kann. Mhm. Und da gibt es jetzt ja nicht so diese Störmomente oder diese Sachen, die so krass rausstechen. Und deswegen glaube ich schon, dass man diese Compilations sehr gut auch mal am Stück anhören kann.
Ja, irgendwie. Man kann sie halt auch im Hintergrund laufen lassen, ohne dass es, weil es gibt ja so Musik, wo ich das Gefühl habe, ich tue dem Künstler oder der Künstlerin irgendwie Unrecht, wenn ich das so im Hintergrund laufen lasse. Ich muss das irgendwie aktiv hören. Und diese Chillpill-Sachen sind ja aktiv so gesteuert, dass man sie auch im Hintergrund laufen lassen kann, oder?
Klar, und dann je nach Geschmackslage des Zuhörers ist es halt dann so, dass vielleicht dann genau bei der einen Nummer dann plötzlich man aufhorcht und das ist dann die dann irgendwie in die Playlist reinrutscht, mhm, die man dann immer wieder anhören will.
Das ist dann mein privater Soundtrack quasi.
Ja. Der Soundtrack deines Lebens. Könnt ihr ganz kurz nochmal sagen, wie er heißt und welcher von euch Philosophie studiert und welcher Design? Weil damit man die Stimmen zuordnen kann dann
das
zu den entsprechenden Personen.
Immer anders.
Ist das so? Also die Vorstellung.
Wir haben viele Leute auf dem Label, die bis heute, also mit denen arbeiten wir auch seit Jahren schon zusammen und die haben uns gestanden, dass sie bis heute nicht wissen, wer ist.
Aber ihr seht ja auch quasi identisch aus.
Voll, ja, auch die Namen sind gleich.
Yes. Größe, alles ist eigentlich.
Von dem her, es ist immer unterschiedlich, wer gerade redet.
Ah, okay. Ja, ihr seid ja auch eigentlich austauschbar. Es gibt dem Ganzen auch so ein Mysterium dann noch.
Genau.
Also wenn du jetzt fragst, wer Marvin ist, dann heben wir beide die Hand.
Okay, das heißt, und wie wäre es, wenn ich euch dann einfach mit irgendwelchen fiktiven anderen Namen anspreche und mal schaue, ob das funktioniert?
Kannst du machen.
Okay.
Also ich meine, es gibt ja nur zwei Namen, aber wer dann antwortet, ist halt dann die.
Okay, also Silvester, es ist ja folgendermaßen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Silvester, ich kenne nur eine Person auf der Welt, die Silvester heißt und ist Silvester Stallone.
Es gibt eine sehr, sehr gute Band, die heißt Silvester.
Nur Silvester?
Ja, aus den 80er Jahren.
Aber hast du schon mal eine Person kennengelernt, die Silvester heißt?
Nee.
Meinst du, Silvester Stallone ist wirklich mit dem Namen auf die Welt gekommen?
Habe ich mich noch nie damit befasst, aber.
Ich kann nicht auch. Schwer zu beantworten, die Frage.
Okay, das wird eine Recherchefrage für mich dann.
Ich würde aber fast meinen, dass das eventuell ein Künstlername ist.
Ja, gell. Es ist schon, ich meine, wie krass musst du drauf sein, dein Kind Silvester zu nennen? Das ist schon irgendwie hart. Gut, aber um mal zur Sache zu kommen, wenn ich ganz ehrlich bin, das Musikalische ist das, was mich, obwohl es eigentlich euer Hauptding ist, das, was mich vielleicht weniger interessiert von euch. Nee, weil ich da weniger Zugang zu habe als zu dem Visuellen. Ich glaube, das ist fair. Ich meine, deswegen mache ich auch einen Podcast, der sich hauptsächlich um Design sowas dreht.
Weil du machst einen Podcast, weil du dich fürs Visuelle interessierst. Das ist perfekt.
Nee, ich mache einen Podcast, weil ich mich selber gern reden höre.
Ah, okay.
Das ist ein anderes Thema. Da verbinden sich dann nur Interessen letzten Endes.
Das sieht richtig gut aus.
Siehst du das? Nee, aber deswegen ist das Thema halt viel Design. Aber auch wenn das jetzt vielleicht, wenn ich damit in Ungnade erstmal gefallen bin, kann ich gleich das Kompliment nachschießen, dass wirklich euer Output an, was ihr ja gemeinhin Merch nennt und was ich finde, das ist tatsächlich abwertend für das, was ihr tatsächlich eigentlich produziert, weil das Zeug eigenständig genauso gut funktionieren würde, glaube ich, wie als Label-Merch. Und es ist ja jetzt auch nicht, als wären da irgendwie Plattencover drauf oder sowas. Hat es an Wert gewonnen mit der Zeit oder war das von Anfang an irgendwie so ein großer Teil von dem, was ihr macht? Weil jetzt mal ehrlich, das mit dem Label, das ist ja auch nur irgendwas, was ihr euch irgendwann mal ausgesucht habt, damit ihr danach den freien Spielplatz habt, oder? Weil ich meine, ihr macht ja alles.
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, also so einen richtigen Plan von Anfang an gab es da nicht. Irgendwie, wo dann irgendwie mal der Groschen gefallen ist, jetzt machen wir T-Shirts.
Das ist jetzt übrigens Daniel, der spricht.
Also ich finde, das ist super schwer voneinander zu trennen. Und ich finde auch, du kannst eigentlich mit uns nicht, also hast ja auch nicht vor, aber so dieses Musiklabel außen vor zu lassen, ist quasi nicht möglich, weil am Ende des Tages, das hier, das ist, worauf alles basiert und das, womit wir angefangen haben. Und wir hatten zum Beispiel nie die Intention, Merchandise oder Klamotten oder ein T-Shirt-Label oder wie auch immer du es nennen willst, zu machen, sondern es war eigentlich klar für uns am Anfang erstmal, okay, wir machen ein Musiklabel. Und wie das aber dann so gekommen ist, ist halt auch durch unsere gemeinsamen Interessen, Grafik, Design, Text etc., haben wir halt auch dieses Label relativ visuell behandelt, also haben halt viel Wert darauf gelegt, wie das Ganze verpackt ist, die Musik. Und dann, glaube ich, ist es unseren beiden Charakteren auch irgendwie entsprechend, dass wir nicht nur das eine machen konnten. Also es war nicht möglich, immer nur Plattencover zu designen oder so. Und dann sind halt immer mehr Sachen dazugekommen, die halt auch Teil der ganzen Kultur sind, wie Fanzines oder T-Shirts. Mhm.
Flyer.
Die Flyer waren ja das Erste wahrscheinlich, was ihr gemacht habt. Ja. Ich meine, bevor es ein Label war, wart ihr ein DJ-Duo.
Ja, stimmt, und ein Plattenladen halt auch. Also das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, ist ja dieser Ort, den wir da hatten und an dem immer Leute aufgelegt haben und wir die bewerben wollten natürlich und dann teilweise 2 bis 3 In-Store-Sessions, so haben wir es genannt, pro Woche stattgefunden haben und dann mussten wir irgendeine Lösung finden, wie wir das bewerben können, was schnell geht und nicht teuer. Mhm. Und so sind diese Copyshop-Flyer entstanden.
Die bis heute die Grafik eigentlich prägen.
Ja, das ist einfach schon so ein Zeitfaktor, der da eine große Rolle gespielt hat einfach damals. Und das ist alles A4 halt. DIN A4-Flyer aus dem Copyshop. Das waren dann so viele irgendwann, dass wir gedacht haben, ja okay, jetzt kann man vielleicht auch mal irgendwie das Medium wechseln für diese ganze Grafik. Und also ich will jetzt da eigentlich gar nicht dir reinreden, während du geredet hast, Silvester. Nee.
Also es ist, wie gesagt, es ist so halt schwer, diese Dinge innerhalb von Public Possession zu trennen. Mhm. Also es gibt diesen einen Text, weil wir tun uns immer schwer, über uns selber was zu schreiben oder zu sagen, oder Fotos von uns sehen wir auch nicht so gerne, aber es gibt diesen einen Text, den haben wir relativ am Anfang geschrieben, der steht immer noch auf unserer Homepage als About-Text und auch teilweise im Impressum, wenn wir jetzt ein Buch machen und so, und da ist ein Satz, gibt's da, der heißt irgendwie Create News to Combine Data, also auf Englisch jetzt, und Combine Data to Create News, und das ist im Endeffekt das, was wir immer noch machen. Also
so,
wir,
schön, dass du den Satz seit 10 Jahren
ja, immer wieder verwendest. Weil ich so nervös bin. und das ist das, was wir machen. Also es gibt einfach, wir ziehen uns aus verschiedensten Dingen, die das Leben betreffen, irgendwie Sachen raus und versuchen, die irgendwie zusammenzuschmeißen, und dann schauen wir, worauf das sich am besten applizieren lässt, ob das jetzt ein T-Shirt ist oder eine Schallplatte oder ein DIN A4-Blatt.
Oder eine Veranstaltung.
Manche Sachen bleiben auch erstmal ewig liegen, und dann gibt es irgendwann den richtigen Moment, wo das dann passen könnte. Und deswegen ist es, ja, also Musiklabel, Merchandise-Label, das hat dann am Ende gar nicht so, also ob das jetzt auf ein T-Shirt oder auf eine Schallplatte kommt, das ist dann eher so instinktiv, wird das entschieden. Aber
und ihr macht ja auch Bücher, also die ich wirklich als Kunstbücher eigentlich bezeichnen würde, weil ich meine, oder dokumentarisch vielleicht für das, wie bei euch alles entsteht, aber es ist jetzt kein Katalog, auch wenn Katalog draufsteht.
Naja, also jetzt komme ich wieder zu dem mit diesen Flyern zurück, wo es eben so viele war. Der erste Katalog ist tatsächlich einfach nur das gebündelte Archiv aller Flyer gewesen. Und das ist, wir haben es auch einfach nicht mehr ausgehalten, die anschauen zu müssen jeden Tag im Laden. Und das war auch einfach viel zu viel. Der Laden hatte jetzt 16 Quadratmeter bloß. Mhm. Das kannst du dir vorstellen, wie viele Flyer dann da drin hängen. Und irgendwann geht es nicht mehr. Und das war dann so eine, zum fünfjährigen Bestehen quasi einfach der Abschluss quasi, dieses Mini-Kosmos-Flyer quasi. Und der ist dann einfach eins zu eins quasi in dieses Buch reingewandert.
Und habt ihr es danach dann auch wirklich nicht mehr irgendwo im Laden hängen gehabt? Habt
naja,
dann
jetzt hängen wieder welche hier im neuen Laden. Aber das sind kleine.
Außerdem, jetzt ist es ja schon wieder Vintage oder Retro.
Ja, die sind neu.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vintage und Retro?
Vintage ist wirklich alt, und Retro ist was Neues, was auf alt getrimmt ist, oder?
Sehr gut, macht Sinn so. Ihr kennt euch ja schon, also wenn wir schon bei alten Zeiten sind, und der Übergang war jetzt nicht geplant, auch wenn ich ihn sehr gut finde, aber wie gesagt, ich höre mich selber auch gerne reden. Ihr kennt euch schon aus der Schule. Ab welcher Klasse?
5.
Und ihr wart beide in der 5. dann?
Ja, gleiche Klasse. Nee, Parallelklasse am Anfang.
Okay, auf dem Gymnasium dann also kennengelernt.
Ja, München hier.
Okay, und gleich leiden können oder erstmal?
Nichts miteinander zu tun gehabt.
Wirklich?
Ja, doch, so ein bisschen Pausenhof, Basketball spielen, Sport. Und dann wurde aus unerklärlichen Gründen im Nachhinein wurden die Klassen zusammengelegt. Das waren 3 damals, und die wurden auf 2 komprimiert.
Und wie viele Schüler hattet ihr in den Klassen?
Ich weiß nicht, 25 teilweise oder irgendwie so. Und dann wurden zweimal
30 oder
dann
mehr.
Sind ein paar durchgefallen, dann waren es über 30 jeweils. Ja. Und das sind in zur Hochphase Pubertät, das war die 7., 8. Klasse. Und die haben erstaunlicherweise wirklich alle Personen, die wirklich krass, die sich gegenseitig wirklich hochschaukeln ins eher Negative zu der Zeit, die wurden in eine Klasse reingelegt.
Und das da war, gehört ihr beide mit
da
dazu.
Da waren wir dann zufällig mit drinnen, und das hat dann
zufällig,
auch,
ja.
Das hat dann, endete dann damit, dass,
ich halt, von der Schule
dass er von der Schule gegangen ist.
Weil das, ihr beide so ein desaströses Duo wart.
Nee, gar nicht. Wir waren 2 von 15, die wirklich, also ich weiß nicht, dass das für die Lehrerschaft war, das glaube ich wirklich, also.
Ja, er hat auf jeden Fall besser die Kurve gekriegt als ich, und ich habe dann so ein
Belastung.
Paar extra Runden gedreht und.
Ein paar gleich.
Ja, in verschiedene Richtungen.
Klasse übersprungen danach dann.
Genau.
Wirklich?
Quasi, ja. Ich bin dann direkt von der 8. auf die Uni gegangen.
Ja, ich hab mir das aus dem Kindergarten raus überlegt, aber es war dann doch irgendwie ein zu großer Sprung. Einfach altersmäßig.
Ja, nee, ich bin dann durchgefallen und dann nochmal und dann so kein unüblicher Werdegang, glaube ich.
Welche Klasse bist du durchgefallen? Welcher Jahrgang?
2-mal in der 8.
Bei mir war es auch die 8. Das ist aber auch ein scheiß Alter für Jungs einfach.
Das ist heikel gewesen.
Ja, da habe ich einfach, also ich habe mich für alles interessiert, außer Schule, glaube ich, muss ich sagen, zu der Zeit. Aber du hast es durchgezogen, du warst der.
Ich habe es durchgezogen, bin auch auf der Schule geblieben. Aber dann hatten wir überhaupt keinen Kontakt mehr, weil er war gar nicht mehr in Deutschland auf der Schule sogar, er ist ja nach England. Und dann haben wir uns weit nach dem Abi, ich glaube sogar nach Zivildienstzeiten, wieder getroffen, zufällig über so WG-Zimmer-Geschichten oder jemand hat gesucht und da war es frei und dann haben wir zufällig für eine Zeit lang in der gleichen WG gewohnt und da kam dann dieses, der Grundstein für das, was wir heute noch machen, der wurde da gelegt quasi.
Also das DJing war dann ja das Erste, was wir zusammen gemacht
haben. Ja, da war die Musik auf jeden Fall das verbindende Element.
Aber hattet ihr tatsächlich auch denselben Musikgeschmack oder musstet ihr euch da irgendwie einschießen aufeinander?
Überhaupt nicht sogar.
Überhaupt nicht. Nee. Aber dann ist es ja extrem naheliegend,
oder
zusammen
DJ zu machen. Von meiner Warte aus betrachtet fand ich seine Musik immer super, aber A, kenne ich mich da überhaupt nicht aus und B, habe ich da mich auch nie damit befassen wollen. Aber ich fand es irgendwie immer cool, wenn er Sachen gespielt hat, die ich halt einfach nicht kannte oder schon kannte, aber einfach nicht in meinem Spektrum waren quasi.
Und dadurch, dass er es ausgewählt hat, hast du es dann mit anderen oder offener gesehen nochmal?
Und dann waren irgendwie das so Kombinationen, die gar nicht so uninteressant waren für uns damals zumindest.
Ich glaube auch generell waren wir da beide in der Erfindungsphase, was das angeht. Also ich meine, ich bin da so extrem Hip-Hop, Reggae, Dub fokussiert gewesen, meine ganzen Teenager-Jahre irgendwie und habe mich dann zu dem Zeitpunkt, wo wir uns getroffen haben, gerade so ein bisschen geöffnet für andere Stilrichtungen und er war schon voll in diesem, kam gerade aus Berlin und hat schon viel so Elektro und damals war das ja fast noch Minimal teilweise auch und so gehört. Und
welches Jahr ist das jetzt ungefähr so?
2004, 2005.
Ja. Okay. Ich überlege gerade, da war meine Partykarriere dann schon etwas vorbei. Ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Also sind es nicht viele, aber ein paar. Das heißt, wir haben wahrscheinlich so leichte Verschiebung.
Hörst du auch ein Album von vorn bis hinten durch wahrscheinlich.
Genau, und das ist meistens James Taylor.
Auf jeden Fall ist es dann dazu gekommen, dass es halt so diese Stilrichtungen so ineinander gemorpht sind und man dann vielleicht auch zusammen irgendwie entdeckt hat, was dann wir auch viel aufgelegt haben. Also und das war dann erstmal Disco. Also
Moment, also Minimal Electro plus Reggae ergibt Disco.
Ja, und Hip-Hop, ja. Ich meine, ja, im Endeffekt schon, weil
Kylie Minogue mit Dreadlocks.
Naja, beide Musikrichtungen haben, wenn man es jetzt mal verallgemeinert sagen will, speisen sich aus dem, was davor kam. Und ich meine, Hip-Hop, Reggae, 90er Jahre, viel Samples, viel Soul, viel R&B, viel Disco und so elektronische Musik, die in den 2000ern gespielt war, hat ja auch diesen Four-to-the-Floor-Charakter, der halt auch natürlich aus der Disco-Ära irgendwie ursprünglich kam.
Und das war aber so ein bisschen so eine hausige Richtung dann fast.
Ich meine, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, man kann es auch ganz anders erklären, aber so kann man sich das vielleicht im Nachhinein zusammenreimen, dass dann das irgendwie natürlich auch durch die Zeit geprägt, dass Disco auch da gerade halt einfach viel gespielt wurde. New Disco, Disco, gerade in München gab es da mit Gomma Records und Permanent Vacation und so gab es da halt auch einfach Label, die das wieder sehr gepusht haben, das Ganze. Und da haben wir uns irgendwie dann gefunden und das fanden wir super. Und das haben wir dann angefangen, also als wir ernsthafter angefangen haben aufzulegen, war das dann erstmal so das Ding.
Ich habe ja einen Plattenspieler gekauft damals, weil ich mich wirklich dafür irgendwie interessiert hatte, das auch irgendwie dann vor Leuten zu zeigen, was ich gefunden hatte. Er hatte überhaupt kein Interesse erstmal daran und gewinnt bei irgendeinem Gewinnspiel zwei Technics-Plattenspieler und Mixer und hat nicht mal aufgelegt. Und ich habe gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Das ist einfach, und ich hatte irgendwie so einen Reloop war das damals, der glaube ich, der hatte der billigste Direktantrieb-Plattenspieler, den es gibt, der auch einfach.
Ja, es war Vorsehung bei mir.
Ja, das hat ja auf jeden Fall den Weg geebnet.
Aber ich meine, da könnt ihr ja beide gute Geschichten draus drehen. Bei dir war es Vorsehung und für dich, du warst der Underdog, der auch mit dem billigen Zeug noch es geschafft hat zum Erfolg.
Das ist eine gute Perspektive da drauf, das stimmt.
Ja, ich versuche es immer irgendwie zu drehen.
Muss positiv bleiben.
Eben. Wie seid ihr denn an die ersten Gigs gekommen dann? War das dann irgendwie, weil ihr eh schon irgendwie in der Szene irgendwie Leute dann kanntet? Oder wie lief das? Bei mir war, also als ich noch weg war vor 1840, glaube ich, wenn wir dann zu Bach getanzt haben, war es so, dass der
Der hat dann nicht mehr gelebt.
Nein, aber wir hatten seine Aufnahmen. Okay. Bist du vertraut mit Platten? Nee, aber da war, ich meine, DJ sein war ja schon das Coolste, was du im Club machen konntest. Ja, ich meine, an der Bar stehen war vielleicht knapp gefolgt und alles andere war eigentlich mehr Hebe und Shitty Jobs. Aber DJ war ja schon cool. War das für euch auch irgendwie sowas, was attraktiv daran war oder ging es nur um die Musik?
Nee, also das ist natürlich auch die Zeit, wo wir richtig stark einen starken Ausgehdrang hatten. Mhm. Und da lernt man dann die Leute halt kennen, die irgendwas betreiben oder die eine Bar machen oder die dann irgendwie dann doch DJs brauchen, dienstags und so weiter.
Dienstags?
Aber so hat es angefangen. Mhm. Da waren dienstags im Hochsommer, durften wir, das war der erste, die ersten Engagements quasi im Holy Home, in der Reichenbachstraße. Das hat der Tobi gemacht oder macht er immer noch.
Holy Home in der Reichenbachstraße ist ja so, beschreibt man das eher als alternativ oder wie?
Ist eine Bierkneipe.
Ja, also alternativ.
Ja, so eine Studentenbierkneipe.
Mhm. Das ist cool. Und da haben wir dienstags aufgelegt und waren halt total nervös. Und das war eben diese Zeit, wo wir in der WG gewohnt haben, keine Plattentasche. Vom Isartor, wo die WG war, mit so einer Baumarktkiste, wo die Platten drin waren, zu zweit, einer links, einer rechts. Parfüm überschüttet, ultra nervös.
Parfüm überschüttet?
Ja, ins Holy Home, dienstags bei 30 Grad, ja. Keiner da gewesen. Wir haben die Anlage nicht angekriegt. Haben nicht gecheckt, dass der Plattenspieler irgendwie dann eine Nadel braucht, aber also da war eigentlich hat es da angefangen, dass dann auch irgendwie wir die ganze Zeit unsere Leute eingeladen haben und dann ging es von da weiter quasi.
Also hattet ihr beide aber schon große Freundeskreise oder ich weiß nicht, immer so Leute, mit denen ihr abgehangen seid, die das dann irgendwie auch mitgefüllt haben.
Wir haben schon versucht, dass da immer viele Leute kommen.
Ich glaube, am Ende des Tages war sicherlich vielleicht mehr noch als unser Talent zum Auflegen vielleicht damals auch maßgebend dafür, dass wir dann irgendwie relativ schnell ziemlich gute Gigs gespielt haben hier in der Stadt, war dann halt, dass wir irgendwie viele unterwegs waren und viele Leute kannten und das halt dann irgendwie so gute Partyhosts hoffentlich waren im Nachhinein gesehen. Also und klar war das dann, also war für uns oder für uns beide stand die Musik auch immer, war super wichtig, aber das war jetzt nicht das Einzige, warum wir das gemacht haben, sondern es war halt auch immer schon dieses Community-Ding, Leute zusammenbringen, irgendwie eine gute Zeit haben. Wir haben eigentlich quasi von Anfang an auch dann, hast du angefangen, Flyer zu machen für unsere Veranstaltung, die damals Tell Your Taxi Driver hieß, irgendwie so. Das war das erste Ding, wo wir einmal in der Woche quasi eine Party hatten.
Tell Your Taxi Driver.
Ja. Das ist eine SMS gewesen von einem Bekannten von uns. Der hat geschrieben, Tell Your Taxi Driver, erste Liga. Und ich habe gedacht, das ist ein geiler Name für unseren Abend. Mhm. Quasi, wenn du losgehst da. Haben auch versucht, den Isarfunk oder Taxi München als Sponsoren zu gewinnen, aber die waren nicht interessiert daran.
540-450 war der Isarfunk, den weiß ich immer noch.
Ich glaube umgekehrt.
Nee, 450-450.
Ah, fuck, naja. Was ist dir passiert?
Wenn sie keine Sponsorgelder machen, dann ist es eh, dann ist es eh wurscht. Aber ich habe nämlich mein Führerscheingeld habe ich für Taxi ausgegeben und dann musste ich mein Führerscheingeld wieder neu zusammensparen, um ihn dann verspätet
machen. Und hast den Führerschein jetzt?
Ich habe ihn dann gemacht, sogar auch noch einen Motorradführerschein dann nachträglich.
Sehr gut.
Und alles. Hab aber kein Auto mehr und auch kein Motorrad mehr.
Na dann. Ja, aber immerhin hast du die Option.
Ja, ja. Habt ihr, weil ihr sagt, ihr wart zu nervös dann auch, aber war es nicht nervenaufreibender, vor Leuten zu spielen, die man kennt, als vor irgendwelchen random Leuten?
Nee.
Ich glaube, das war dann auch ganz egal. Irgendwann, ich meine, das ist dann, ich bin jetzt noch meistens oder oft ein bisschen aufgeregt, wenn ich auflege, aber man entwickelt ja dann so eine Art von Routine und man weiß dann auch, wie manche Sachen funktionieren. Ich finde, je älter man wird und je länger man das macht, desto besser
funktioniert es. Das ist ja auch diese ganze Vorarbeit, dieses am Montag schon wissen, dass am Freitag dieser Gig stattfindet und du dann in so Szenarien lebst vorab, wo du denkst, so krass, viele Leute und das wird dann, da spiele ich dann das zum, wenn es richtig abgeht, dann die Nummer und dann kommt man halt dahin und dann ist es halt doch irgendwie niemand da und irgendwann kommen halt dann ein paar Freunde und
aber habt ihr die Nervosität heute auch noch? Also mir geht es immer so, dass ich vor den Sachen oft aufgeregt bin und während ich drin bin, ist alles Autopilot irgendwie. Und dann genießt man es ja auch
einfach. So kann man das ganz gut beschreiben, ja.
Aber ich finde es immer faszinierend, dass diese Aufregung davor einfach irgendwie scheinbar nie weggeht. Also ich habe neulich auch noch mal einen Podcast mit Joko Winterscheid gehört, der auch meinte, er ist immer noch aufgeregt. Ich meine, der macht seit 20 Jahren Fernsehen. Ja? Also es ist wirklich bizarr, dass man sollte davon ausgehen, dass man sich einfach an alles gewöhnt und alles banal wird. Aber irgendwie, ich glaube, dieses als Mensch vor anderen Menschen sich verletzlich machen, das ist, glaube ich, was so tief greift.
Ja, es hilft auch ein bisschen gegen die Arroganz dann, glaube ich, in so Situationen, dass du halt nicht ganz so unterkühlt an sowas rangehst und dann quasi so der Snob irgendwie, der da jetzt, ich habe das alles drauf. Das ist schon bei mir, ich lege ja nicht mehr so viel auf, aber am Freitag jetzt mal wieder und ich bin wirklich, seitdem ich das weiß, bin ich nervös. Aber hauptsächlich, weil er nicht dabei ist und alleine auflegen nicht oft vorkommt bei uns.
Okay.
Das ist eigentlich echt seit Anfang an, seit diesen Zeiten, also jetzt fast 20 Jahre, spielen wir einfach back-to-back, einfach Ping-Pong. Maximal zwei Nummern und dann kommt der nächste dran.
Mhm. Habt ihr so Sets dann vorher abgesprochen oder macht ihr das Freestyle? Nee,
seit Anfang an nicht.
Okay. Aber
es ist auch immer so ein bisschen immer noch der Reiz an der Sache, dass man schon irgendwie versucht, den anderen dann irgendwie dann doch ein bisschen zu beeindrucken mit dem Lied, das man als nächstes ausgewählt hat.
Ja. Nee, finde ich cool. Habt ihr nicht auch mal irgendein Buch gemacht, wo ihr über Träume oder so, wo ihr immer Ping-Pong hin und her gespielt habt mit den...
Der Slav. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ist es altdeutsch oder ist es so ein sehr altgermanischer Begriff für Schlaf? Und das war ein Buch über Schlaf, ja. Das war das erste Buch, was wir gemacht haben.
Also S-L-A-F. Mhm.
Und da war die Basis oder die Herangehensweise war, dass von ihm die Grafiken kommen oder die Bildauswahl und von mir der Text und dass das dann im Endeffekt idealerweise unter dem Deckmantel eines Themas dann irgendwie so korrespondiert. Und das ist wieder, um auf diese Arbeitsweise von uns zurückzukommen, eigentlich auch die Grundvoraussetzung für alles, was wir machen.
Dieses
Hin- und Herspielen. Von ihm eher die visuellen Impulse, von mir dann der Text dazu. Das kann sich natürlich auch mal ändern oder beziehungsweise es gibt auch andere Beispiele, aber das ist so mal die grobe Ausrichtung oder die Grundlage. Und
ja, wobei du ja auch total oft irgendwie sagst, das wäre jetzt ein, da muss sowas hin und...
Klar, also das ist jetzt nicht gegeben, dass es immer von mir der Text und von dir die Grafik kommt, aber es ist so ein bisschen das Endbild, was man dann sieht, es wird dann von ihm geschnürt und das, woran es hinführt, also das, was dazu hinführt, das entsteht dann irgendwie so gemeinsam und das ist auch so ganz oft so Themen.
Creative Director und Art Director.
Hey, ich habe noch nie wirklich den Unterschied verstanden von diesen ganzen fiktiven Titeln.
Ja, musst du uns anschauen, dann weißt du, wie es ist.
Ja, ich weiß ja nicht mehr, wer von euch wie heißt. Aber wenn ihr jetzt schon so lange so zusammenarbeitet und auch so einen fixen Modus habt irgendwie, habt ihr jemals irgendwie die Sorge oder überhaupt den Gedanken, wie es wäre, nicht mehr zusammenzuarbeiten?
Ja, es geht nicht.
Es geht
also ich
nicht.
Denk da schon ab und zu drüber nach und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht geht einfach. Also PP geht nur für mich, wenn wir zwei dabei sind. Wenn jetzt einer abspringen würde, dann würde das auch vorbei sein. Mhm.
Und dann müsste der andere sich was völlig Neues suchen.
Also von meiner Warte aus. Also wenn du jetzt aussteigst, dann
ja, also kann das nur so bestätigen. Also ich meine, das ist einfach irgendwie das, was wir zusammen gegründet haben und das wird es auch immer bleiben. Also das ist schwierig, das dann irgendwie am Leben zu halten, künstlich, wenn dann einer nicht mehr dabei ist, glaube ich, weil einfach ich vermute, dass es beide Teile bedarf. Also auch wenn wir natürlich jetzt das nicht wissen, weil wir es nicht ausprobiert haben und das auch nicht hoffentlich nicht machen müssen, aber ich glaube nicht, dass das alles so funktionieren würde, wenn jetzt nur noch einer von uns da wäre, um das zu voranzutreiben irgendwie, weil einfach auch die Perspektiven wichtig sind, die jeder für sich einnimmt, weil wir halt dann doch nicht ein und dieselbe Person sind.
Ja. Es ist eh ein Wunder, dass wir uns immer noch so gut verstehen. Das ist wirklich das ist uns auch sehr bewusst, dass das eine Ausnahme ist. Also wenn ich mich so umschaue, das gibt es ja nicht so oft, dass eine Konstellation an Leuten so lang konstant miteinander arbeiten, ohne dass sie sich wirklich jetzt irgendwann auseinanderleben.
Aber habt ihr privat auch viel miteinander zu tun oder ist das hier eh so viel Zeit, dass es kein Privat letzten Endes gibt oder wie läuft es dann so? Also ich will jetzt auch gar nicht da irgendwie groß, keine Ahnung, da werden ja immer so Geschichten draus geschnürt dann. Ja, privat können wir uns gar nicht leiden. Oder so. Aber einfach nur so zum Verständnis irgendwie auch. Weil mich fasziniert es immer total, weil ich immer einzelkämpfermäßig unterwegs war. Und ich wollte es auch immer so. Und erst jetzt in den letzten Jahren habe ich irgendwie wirklich verstanden, was es an Möglichkeiten bietet, wenn man tatsächlich mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ja. Also habt ihr privat die Schnauze voll voneinander oder habt ihr eh so viel Zeit hier miteinander, dass es dann reicht oder auch gar nicht mehr Zeit übrig ist?
Also ich habe nicht die Schnauze voll von ihm.
Ich auch nicht. Ich meine, das hat dadurch, dass wir natürlich jetzt auch beide schon ein bisschen älter geworden sind, Familie haben und so, ist es jetzt nicht so, dass man immer noch im selben WG-Zimmer abhängt, wie vor 15 Jahren oder ständig Zeit hat, irgendwie im Freizeit auch noch irgendwie zusammen zu verbringen. Aber wenn das irgendwie möglich ist, dann sehen wir uns auch gerne noch privat, ist ja klar. Also da gibt es überhaupt keine... Sicher ist es gut, wenn jeder mal hin und wieder kurz eine Pause vom anderen hat, aber prinzipiell gibt es da keine Differenzen, die.
Ja, aber ich finde generell der schöne alte Spruch, Distance makes the heart grow fond, ist auch irgendwie sehr passend. Also ein bisschen Abstand braucht man. Ich finde in der Beziehung, in der Freundschaft, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung letzten Endes.
Klar, das hört sich eh alle schon so an, ein bisschen bei uns hier, wenn wir so darüber reden.
Ja, aber es ist doch auch immer so. Also mir geht es schon so, auch also ich stehe auf Frauen, aber sexuell gesehen, aber wenn ich einen Typen kennenlerne und mit dem einfach super gut klarkomme und dass ich eine Freundschaft daraus entwickle, das ist ja wie Daten, finde ich. Man ist am Anfang auch so ein bisschen nervös, mag der andere mich jetzt auch und wann schreibt man eine Nachricht? Ich will jetzt auch nicht zu needy rüberkommen und sowas. Und als ich das irgendwann verstanden habe, sehr spät, irgendwie so mit Ende 20, habe ich auf einmal Freunde finden oder kennenlernen ganz neu gesehen, weil es auf einmal viel aufregender war und viel schöner auch war, weil mir das irgendwie bewusst wurde, was da eigentlich gerade passiert, dass es auch eine Liebesbeziehung ist irgendwie, ja, nur halt auf eine andere Art.
Ja, man kann auf jeden Fall auch sagen, dass PP das Kind von uns ist.
Ihr seid früh Eltern geworden. Ja. Ja, ja. Das heißt, du hast jetzt schon drei quasi.
Wenn man das so sehen möchte, ja.
Ja, ja. Und das Label war dann die logische Konsequenz aus dem DJ.
Erstmal der Laden eigentlich. Wobei das Label natürlich auch so...
Es ist zeitgleich eigentlich.
Ja, eigentlich zeitgleich, ja. Es ist... gab so ein Musikstudio-Ausflug von uns, bevor es den Laden gab, wo wir dachten, jetzt machen wir auch noch eine Produzentenkarriere quasi. Das haben wir mit Beni Brachtel dann zusammen gemacht, ein Komponist hier aus München. Und haben dann so eine kleine Gruppe gegründet und haben Edits auf eine Platte gepresst, die wir dann zum Auflegen von unseren eigenen Sets quasi nutzen wollten. Und dann war relativ schnell klar, dass wir auch eigentlich noch einen Laden dazu haben wollen, wo die Musik verfügbar ist, die wir halt in München nicht gefunden haben.
Mhm. Aber ein Laden ist ja schon ein großer Schritt, oder? Ich meine, das ist ja irgendwie, also finanziell auch ein Commitment und da muss man irgendwie einen Vertrag unterschreiben und sowas. Und davor konntet ihr alles irgendwie so heute so, morgen so machen irgendwie. Also, und ihr musstet natürlich auch beide überlegen, wie eure Jobperspektiven für die Zukunft so aussehen soll. Weil ich meine, wir verraten jetzt nicht wer, aber einer von euch hat ja Design studiert und der andere hat Philosophie studiert. Das heißt, einer von euch hatte von vornherein eh keine Chance, einen Job zu kriegen. Und der andere...
Auch nicht. Weil auch es nicht. Nämlich Kunstakademie war, nicht Design.
Kunstakademie, genau.
Das ist beides. Die erste Sprosse auf der Leiter der Bedeutungslosigkeit.
Des Kleinkünstlertums, ja. Wie das Känguru sagen würde dann. Aber ja, wie lief der Schritt dann so zu diesem Laden? Weil ich denke mir irgendwie, das ist wahrscheinlich das erste Mal gewesen, dass ihr dann wirklich eine Form von Commitment oder sagen musstet, okay, wir machen das jetzt zusammen. Das ist jetzt irgendwie, ja, ein Commitment.
Keine Ahnung, das war einfach, glaube ich, auch einfach in dem Alten, da haben wir einfach ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nachgedacht.
Jugendlicher Leichtsinn.
Ein bisschen schon, ja. Also einfach auch, er ist da tendenziell auch ein bisschen derjenige, der immer ein bisschen mehr nach vorne prescht als
Stefan.
Ich. Genau, und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen lockerer vielleicht.
Ja, also ich meine, vieles, auch heute noch ist vieles, was wir machen, jetzt impulsiv, vielleicht nicht mehr so in dem Sinne, dass man jetzt gar nicht mehr darüber nachdenkt, was man macht, aber es ist schon so, dass wir versuchen, Dinge auszuprobieren, wenn wir das Gefühl haben, das ist das Richtige. Und damals war eben dieser Zeitpunkt, okay, Studiengänge irgendwie fertig.
Wir haben ja beide noch.
Beziehungsweise du hast noch studiert und ich habe auch noch studiert, aber man wusste schon, man hat schon gemerkt, okay, das läuft jetzt gegen Ende hin oder das läuft jetzt dann so langsam aus. Und nur auflegen war jetzt auch nicht wirklich weder hatten wir das jetzt damals als Karriere-Endstation irgendwie für uns gesehen, noch war das jetzt irgendwie eine tagesausfüllende oder befriedigende Sache, irgendwie jetzt nur noch auf dieses eine Thema zu gehen. Und dann war das irgendwie relativ klar, was da passieren muss. Und wir hatten Lust, dieses Label zu gründen, und dieser Plattenladen, das war dann auch relativ, ging dann total schnell, weil wir den Robinson, der den Skateshop irgendwie mitgegründet hat, wir waren jetzt 10 Jahre Nachbarn quasi vom Schern, da hattest du ja auch schon den Mixen irgendwie zum Beispiel als Gast, der da auch involviert ist.
Schöne Grüße übrigens, mit dem habe ich eben noch geschrieben.
Danke. Zurück natürlich.
Und die haben super schnell einen Laden.
Das klang sehr halbherzig, aber es verraten wir eben nicht.
Super schnell einen Laden gefunden, wo es gepasst hat, dass wir quasi nebenan auch sein konnten, und dann
war das war okay. Echt eine perfekte Kombi irgendwie, oder? Also ja. Auch einfach so von den Leuten, die beim Skateshop abgehangen sind,
super
von der Überschneidung
her. Ich meine, das war gerade auch die ersten 5, 6 Jahre, wo wir wirklich auch selber da jeden Tag drin gestanden sind, also ich meine auch danach, weil wir dann Leute hatten, die das irgendwie für uns so weitergeführt haben, aber es war einfach ein Traum-Szenario, auch mit den Leuten, die da ein- und ausgegangen sind jeden Tag. Und
das ist ja keine Chance, die sonst kennenzulernen.
Ja, und deswegen war das einfach, ist uns das sehr leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen damals. Gab es dann natürlich auch so ein paar Reality-Checks irgendwie, wenn man eine Kunstakademie studiert hat und Philosophie und dann plötzlich ein Business irgendwie.
Das basiert auf Fehlern, alles, was wir machen. Ja. Kann man schon auch sagen, ein bisschen. Dass das einfach viele Sachen einmal gemacht und halt jetzt nicht mehr beim nächsten Mal.
Und aber ist es gut, dass ihr die Sachen dann einmal macht quasi, weil ihr sie sonst nicht machen würdet, meinst du? Oder meinst du eher, der Vorteil ist, dass ihr es dann lernt?
Nee, ich weiß nicht. Er hat es ja schon gesagt, die Entscheidungen, die wir treffen, sind schon, finde ich, nach wie vor eigentlich gleich wie damals, bloß sind uns inzwischen, glaube ich, die Konsequenzen ein bisschen bewusster als damals. Aber es heißt nicht, dass wir es dann trotzdem nicht machen.
Ja, ihr habt ja jetzt auf der anderen Seite auch mehr Spielraum, würde ich sagen. Weil dadurch, dass ihr jetzt ja irgendwie ein Geschäft habt, das für sich läuft und eigentlich auch aus so vielen Einzelaspekten besteht, könnt ihr ja durchaus auch einfach mal irgendwie weirden Shit machen und schauen, ob es funktioniert.
Ja, ist eine Frage der Balance bei allem eigentlich auch. Das ist einfach, manche Sachen müssen kommerziell funktionieren, damit dann die experimentelle Seite von unserem Output auch funktionieren kann. Und das ist klar, ist das jetzt anders.
Was ein Riesenthema geworden ist jetzt auch über die letzten Jahre. Also ich meine, am Anfang war das wirklich alles extrem naiv und man hat einfach gemacht, was auch sehr wichtig war für die Marke, glaube ich, weil wir einfach da mit den Grundstein gelegt haben für das, was wir jetzt tun irgendwie, weil man eben nicht irgendwie sich überlegt hat, vielleicht doch nicht so gut, weil dann die Platte, die wird sich nicht verkaufen, die bringen wir jetzt mal lieber nicht raus oder so, jetzt mal auf ein bestimmtes Objekt oder so runtergebrochen, aber das hat halt alles dazu geführt, dass wir irgendwie so frei uns jetzt mittlerweile in diesem ganzen Konstrukt des Public Possession ist bewegen können und dass wir halt immer noch die Möglichkeit haben, uns selber auch zu überraschen, wenn wir irgendwas Neues machen. Und das ist, glaube ich, sowas, was mir immer total wichtig ist oder war auch bei dem, was wir bei PP machen, dass es halt nicht so festgefahren ist. Und klar ist man jetzt auch so am Computer gebunden und es ist viel Bürokratie dabei.
Das bist du ja bei jedem Job heute.
Ja, also. aber trotzdem ist die Grundvoraussetzung immer noch, dass wir machen können, was wir wollen, weil es einfach unser Ding ist und weil wir uns kaum irgendwelche Parameter gesetzt haben, die irgendwie verhindern, dass jetzt irgendwas nicht möglich ist.
Das sind krasse Glückspilze. Einfach, dass das so funktioniert, auf was wir Bock haben. Und es ist wirklich living the dream.
Hat es von Anfang an funktioniert oder hattet ihr so eine Phase, keine Ahnung, so ein Jahr, wo es irgendwie erstmal das Publikum gefunden werden musste?
Nee, also ich sage mal, die Wirkung hat, glaube ich, kann ich so jetzt mal, ohne dass es irgendwie arrogant klingt, so die Wirkung hat, glaube ich, immer funktioniert von unserer Arbeit. Finanziell gesehen hat es bis Corona nie, wenn ich ehrlich bin.
Naja, wobei.
Aber ihr konntet davon leben.
Ja, man muss ja, halt sagen,
das ist eine Mischkalkulation.
Genau, wie
der eine lebt und der andere nicht. Oder wie, was nein, ist die Mischkalkulation? Nee,
weil wir halt viel aufgelegt haben einfach.
Ah, okay.
Also da war halt dann dieser DJ-Aspekt so stark im Vordergrund, dass sich, wenn auch wenn sich dann das quasi das Business wie der Plattenladen oder so, wenn sich das halt dann irgendwie nur gerade mal so selber trägt, dass man halt dann geht man halt jedes Wochenende auflegen, zweimal, und dann geht's auch, weil dann hat man halt dadurch irgendwie sein Privatleben irgendwie finanziert. Und natürlich sind wir auch nur deswegen so gebucht worden, weil wir eben dieses Label hatten, weil wir den Plattenladen hatten, weil es eine Story gab irgendwie, was ja, darum geht's ja auch immer. Also ich meine, was erzählt man und was ist der Inhalt irgendwie, weil auch wenn, glaube ich, jetzt mittlerweile viele Leute zum Beispiel diese T-Shirts von uns kaufen und gar nicht so wirklich wissen, dass wir ein Plattenlabel sind und Musiklabel, gerade jetzt auch, wenn wir jetzt irgendwie Läden überall auf der Welt haben mittlerweile, die Sachen auch verkaufen, dann gehen da natürlich viele Leute rein und kaufen sich das, weil sie das Design gut finden und nicht, weil sie wissen, ah, das ist Public Possession, damit verbinde ich das und das. Trotzdem ist es aber so, dass der Inhalt, den wir auf diese T-Shirts irgendwie befüllen, ist halt, der speist sich aus dem, was wir machen. Und das ist halt dieses Plattenlabel, das ist das Musiklabel, das ist diese ganze Kultur, das sind die Symbole, die irgendwie innerhalb dieser Kultur irgendwie halt kursieren. Und deswegen ist es auch so, dass sich das eine von dem anderen nicht trennen lässt. Also unmöglich, glaube ich.
Was ist denn heute die Cash Cow? Was ist denn der finanziell wichtigste Aspekt? Das, die Klamotten und sowas? Oder ich meine, es ist ja mehr, sehr auch Taschen und Bücher und Leathermans und weiß der Teufel was. Oder sind es die Plattenverkäufe? Also was ist das, was die anderen querfinanziert quasi?
Ja, das ist tatsächlich eine der großen Umstellungen, gerade die wir in der Firma jetzt quasi wo wir gerade dran sind, dass wir diese Sparten mal aufteilen quasi. Und zwar nicht nur inhaltlich, weil das wissen wir eh, was wir machen, sondern auch im Finanzsektor quasi. Und einmal zu sehen, wo kommt eigentlich was rein, wo geht was raus und dann, aber ich meine, es ist ja keine Überraschung, dass man mit Vinylverkauf jetzt nicht unbedingt so das Riesengeld macht. Das ist, also klar ist der Merch ein großer Aspekt, weil einfach die Margen bei einem T-Shirt besser sind als bei einer Platte. Und dann gibt's viel auch Serviceleistungen, die wir so unter der Hand machen quasi oder Dienstleistungen quasi, Events ausrichten, Musikkuration. Wir haben eine Booking-Agentur gegründet mit dem Patrick zusammen, wo wir hauptsächlich erstmal nur die Label-Artists verbuchen quasi, die bei uns unter Vertrag sind. Und das ist ein total wachsendes Segment zum Beispiel. Und das ist auch ein Traum, weil du halt nicht so die großen Ausgaben hast, sondern du kriegst halt quasi, du handelst eine Gage aus und kriegst halt dann deine 10, 15, 20% Agentur-Fee drauf. Und je mehr Leute du unter Vertrag hast, je mehr du da handeln kannst, je höher die Gage ist, desto mehr kriegst du halt quasi ohne einen hohen Wareneinsatz, außer die Arbeitszeit natürlich, kriegst du da natürlich wieder zurück. Und das, wenn du das für mehrere Leute machst oder für, wenn das einfach ein Standbein wird, dann ist das natürlich auch ziemlich hilfreich.
Ja, aber wenn das, wenn der, also ich nenne das mal weiterhin Merch, wobei ich wirklich finde, das ist ein Scheißwort dafür eigentlich, für das, was ihr macht, ja. Aber nennen wir es mal so. Wenn das jetzt immer so weiter wächst, dann ist das in eurem Interesse? Oder ist es dann irgendwie schade, weil das andere so überschattet?
Ja, wir sind auf jeden Fall an dem Punkt gerade angelangt, wo, und da geht es jetzt gar nicht so um das eine überschattet das andere, weil die Wahrnehmung von außen ist jetzt da gar nicht so relevant. Mir ist es total egal, ob jetzt jemand PP gut findet, weil er das T-Shirt gut findet.
Aber es überschattet das ja auch in eurem Arbeitsalltag dann
wahrscheinlich. Genau, also intern ist es auf jeden Fall ein Thema, dass wir uns jetzt gerade irgendwie so neu orientieren, wie teilt man die Kapazitäten ein, wie ist es möglich, dass wir quasi alles auch gleich fair behandeln irgendwie, weil uns ja auch an allem gleich viel liegt. Und das ist dann natürlich auch eine Frage des Teams irgendwie, dass das wachsen muss, dass man quasi Leute hat, die einem helfen, mit denen man zusammenarbeitet. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran, dass wir das irgendwie schaffen, eine gute Waage zu halten und eine Balance und allem gleich gerecht werden. Und das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, aber das ist halt auch so eine, wir wachsen halt. Ja. Wir machen das jetzt zwar schon 10 Jahre, aber wir lernen immer noch viel dazu und wir probieren immer noch viel aus. Und ich finde, solange man irgendwie alles, also solange ich, für mich jetzt, solange ich genauso viel Spaß daran habe, ein T-Shirt zu designen, wie eine Musik zu veröffentlichen, ist das auch für mich ausgeschlossen, dass ich dem einen jetzt mehr Zeit einräume als dem anderen. Man muss es halt nur irgendwie schauen, wie kriegt man es gut hin. Und das Label ist was, wo ich zum Beispiel extrem viel, also auch wenn Musik veröffentlichen jetzt nicht mehr so einfach ist heutzutage, und ja, es gibt ja jederzeit, oder jeden Tag liest man ja irgendwie, die KünstlerInnen beschweren sich und die Labels beschweren sich, weil Streaming-Plattformen ausbeuten und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles, kann man nicht von der Hand weisen, aber trotzdem sehe ich da drin auch ein Business und nicht nur ein Hobbyprojekt. Und deswegen ist das auch, hat das die gleiche Gewichtung wie alles andere, was wir machen.
Spielen diese Streaming-Plattformen für euch irgendeine Rolle? Also kriegt ihr irgendwie Kohle von Spotify oder sowas für irgendwas?
Klar.
Ja, klar. Und sind das ein paar Euro im Monat, weil die so scheiße zahlen, oder ist das tatsächlich richtiges
Geld? Das ist quartalsweise, wird das ausgeschüttet.
Okay. Das ist schon, das ist.
Und das geht an die Labels und ihr verteilt es dann an die Künstler weiter? Genau.
Wir haben Verträge mit den Artists und
nach Abzug der Kosten.
Genau. Mhm. Und die wiederum, also die geben uns die Musik, wir geben die einem Vertrieb, der Vertrieb gibt es dann weiter an alle Plattformen, sei es jetzt irgendwie Online-Shops für Vinyl oder kleine Läden, die Platten verkaufen, so wie wir, oder halt auch diese ganzen großen Streaming-Plattformen wie Apple, Spotify.
Das ist ja eh Wahnsinn. Da früher waren es ja Tausende von kleinen Läden, die du hattest für dein, und jetzt sind es halt eine Handvoll von großen Plattformen, die das abgelöst haben.
Aber macht das auch irgendwie Spaß, oder ist es interessant, oder ist es irgendwie der Scheiß, den man halt machen muss, damit man die Musik überhaupt irgendwie zusammentragen kann? Weil ich meine, das ist ja das, was ihr eigentlich macht, oder ihr kuratiert ja letzten Endes Künstlerinnen.
Wir haben das ja lange ignoriert, dieses ganze digitale Ding. Wir haben ja auch, die ersten 5, 6 Jahre haben wir nur Vinyl gemacht. Also da gab es die Musik überhaupt nicht digital. Und dann irgendwann kommt man zu so einem Punkt, wo man auch merkt, die eigene Art und Weise, wie man Musik konsumiert, ändert sich. Ja. Und um einen rum, alle Leute hören einfach nur noch die Musik über irgendwelche Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Und dann ist ja zumindest unsere Herangehensweise ist ja, dass wir auch wollen, dass das gehört wird, was wir machen. Und dann kann man sich dem halt nicht mehr entziehen. Und jetzt macht man da halt mit, und ich finde das schon alles sehr schwierig, wie das jetzt alles abläuft.
Das ist halt auch unsexy irgendwie.
Ja, und es ist halt, ich glaube, es ist einfach, es gibt halt so ein extremes Überangebot, und man ist so der Willkür ausgeliefert, die quasi einem dann diese ganzen Algorithmen und Playlisten und so weiter. Andererseits hat man natürlich die Chance, dass man überall gehört wird. Also ich meine, die Platte, die hätte ich nicht jetzt, keine Ahnung wo, was weiß ich, ob jemals eine Platte von uns in irgendeinem kleinen Dorf, schwierig jetzt ein Beispiel zu finden, aber ich meine, das kann man halt überall hören, und das ist halt wieder die Chance daran, und das finde ich eigentlich schon
ganz cool. Aber krass ist ja zum Beispiel, bei Apple ist es so, bei Apple Music, dass da, das ist in Amerika größer als Spotify, und du hast da im Endeffekt eine Handvoll Leute, die darüber entscheiden, also kommt deine neue Veröffentlichung jetzt in eine Liste, die groß ist, oder ignorieren wir das jetzt erstmal so, und das geht unter quasi. Und das ist, ich finde das einfach total verrückt, dass da, ich weiß nicht, ich lasse es 100 Leute sein meinetwegen oder 50, sind so Gatekeeper quasi. Und wenn du dann einen direkten Zugang hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen sicherer, dass das auch wirklich irgendwo reinwandert und gespielt wird. Bei Apple jetzt, bei Spotify ist es so, dass die komplett dicht gemacht haben. Da hatten wir in den Anfangszeiten noch einen direkten Kontakt, konnten denen schreiben, hey, schau mal an hier, für das Genre könnte vielleicht passen. Irgendwie so inzwischen ist es einfach, die sind total abgeschottet.
Das heißt, ihr, gibt es da irgendwie ein Online-Formular, wo ihr reinhaut, okay, das ist unser neues Ding?
Da pitchst du das dann quasi anonym rein.
Okay, und dann schaut sich irgendjemand an oder auch nicht so ungefähr.
Ja, genau, die, ich glaube, die haben dann schon so, blinkt dann irgendwo vielleicht was auf, wenn irgendwas Fettes natürlich um die Ecke kommt. Und wenn ein gewisses Level an Output ist, sicher auch ein Faktor.
Aber bei Apple Music habt ihr tatsächlich noch Ansprechpartner?
Da ist es auf jeden Fall so, dass es ein wir haben bei Spotify auch Ansprechpartner, aber die sagen immer, okay, gebe ich weiter ans Team. Also die sitzen offen, das ist wie so ein Sekretärjob, so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Firmenkultur, die da irgendwie anders ist. Ich meine, Apple war wahrscheinlich, also ich meine, gut, das ziehe ich mir jetzt vollkommen aus dem Arsch, ja, aber vielleicht schon von Steve Jobs an eher auch so getrieben, dass tatsächlich da halt auch so Tastemaker irgendwie waren im Prinzip, also wie Steve Jobs halt selber.
Kann sein.
Das ist cool. Und das
gleichzeitig ist halt auch bei Apple so, dass sie halt hinterher sind in dem ganzen Segment.
Ja. Also, und die haben ja auch Zane Lowe, und der schon ewig in der ganzen Industrie drin ist, und wie heißt
es ist ein bisschen persönlicher auf jeden Fall alles, habe ich das Gefühl. Ja. Aber das ist
auch mehr auf Personen einfach noch bezogen irgendwie.
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich weiß, das kann man nicht so ganz. Das sind einfach zwei, die müssen sich natürlich auch in irgendeiner Form dann absetzen von dem, was Spotify macht.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall Fakt, dass sich diese ganze Industrie natürlich total geändert hat in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren. Oder ich meine, das ist ja alles, befindet sich ja immer in so einem Fluss, und es ändert sich, aber auch die Art und Weise, wie man Sachen promotet und so Musik promotet, das ist einfach.
Das wäre jetzt immer eine Frage gewesen. Wie könnt ihr da überhaupt steuern? Also ich meine,
das ist super schwer, und das ist viel auch vom Artist selber abhängig und natürlich wahnsinnig viel von Social Media. Und es gibt auch diese, als wir angefangen haben, gab es noch sehr, sehr viele Online-Plattformen, quasi Musikjournalismus. Das bricht auch ziemlich weg. Also das wird kaum noch konsumiert. Gibt es auch nicht mehr so viele Plattformen, und so Editorial-Arbeit und sowas in dem Segment ist auch, also es ist schon echt sehr viel im Umbruch, und das ist auch für uns natürlich spannend, dann zu gucken, wie geht man damit um, wie wird man den Anforderungen der Künstlerin gerecht.
Könnte das Label nur als Label bestehen, oder braucht es die anderen Sachen eben, wie du eben gesagt hast, dass die sich gegenseitig tragen?
Ich glaube, das könnte schon bestehen, wenn wir halt dann auch in allen anderen Ecken und Enden quasi abbauen würden. Also ich meine, wir könnten dann wahrscheinlich nicht noch einen Laden haben und
so viele
Mitarbeiter.
Also ich meinte, es gibt heute auch noch die Möglichkeit, weil ich habe immer das Gefühl, dass alle Sachen konsolidieren sich ja irgendwie so. Es gibt halt immer so diese mega großen Labels und sowas, und dann gibt es irgendwie diese ganz kleinen, und die sind alle irgendwie super am Struggeln. Und so ist es irgendwie in jeder Branche, in jedem Bereich. Magazine ist es auch irgendwie. Es gibt ja irgendwie große Magazinverlage, und dann gibt es die kleinen, und die sind alle am Struggeln. Und alle müssen sich dann noch so Geschäftskonzepte überlegen, eben wie ob es jetzt Designern ist oder weiß der Teufel was, um diese Sachen dann eben mitzutragen.
Ja, also easy wäre es sicher nicht, aber ich meine, ich kann das jetzt über das Label auch sagen, aus der Perspektive von jemandem, der das schon 10 Jahre macht. Und ich meine, wir haben natürlich jetzt auch gewisse Strukturen schon, wir haben einen großen Katalog, wir haben
das Netzwerk ist größer
geworden. Wir haben ein gutes Netzwerk, wir haben Leute, zumindest ein paar Leute, die in guten Positionen sitzen, die so Sync-Sachen machen, also wo man dann quasi Lizenzen irgendwie für Musik abgibt. Und das ist dann natürlich wieder was anderes. Da gibt es schon noch Geld. Und das ist auch noch ein Thema, was total interessant und spannend ist, dass man quasi diese Musik dann nochmal irgendwie in einen anderen Rahmen bringt, dadurch, dass sie jetzt, ja gut, wir hatten jetzt noch keine großen Kinofilme oder sowas, aber das sind alles Sachen, die ich nicht ausschließe. Und da werden die Budgets zwar auch immer kleiner durch halt Netflix und Videostreaming und Co., aber da gibt es schon noch Geld, Werbung etc.
Mhm. Und ich meine, aber für so große Kinofilme oder überhaupt so Lizenzierungssachen muss man ja auch an die Leute rankommen, dass sie deine Sachen lizenzieren wollen. Ja. Das stelle ich mir irgendwie halt verdammt schwierig vor.
Das ist
vor.
Das Netzwerk halt.
Ja. Und das hat sich halt einfach über 10 Jahre, 11 Jahre aufgebaut jetzt.
Ja, das ist halt auch das, was er gemeint hat. Gerade die Leute, mit denen wir am Anfang, die sind ja so auch alle in unserem Alter quasi. Mhm. Und die hängen jetzt zusammen. Auch nicht nur noch im Holly Home ab, sondern die arbeiten halt jetzt irgendwo. Und dann manche sitzen halt jetzt irgendwo in einer Position, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen, da erinnere ich mich an die Jungs und wir waren ja früher. Und
ja, und ich meine, wir profitieren natürlich auch davon, dass wir jetzt nicht mehr so viel wie vor Corona, einfach aus familiären Gründen und aus Gründen, dass halt die Office-Arbeit halt auch irgendwie überwiegt. Aber ich meine, wir sind ja wahnsinnig viel gereist, haben überall aufgelegt und haben halt international gute Kontakte und dann werden halt irgendwie Sachen für Louis Vuitton gesigned und so weiter und so fort. Also es gibt dann, man merkt, wie sich das halt so Step by Step alles aufbaut und wie dann so einzelne Puzzleteile irgendwie wieder zusammenfinden, obwohl man das gar nicht so wirklich so geplant hatte, sondern also ich habe schon das Gefühl, dass wir zumindest jetzt gerade, das ändert sich, das ist ja auch immer so ein Auf und Ab, aber dass man an so einem Punkt ist, wo sich die Sachen so fügen.
Ja, Pläne sind ja auch immer schön und gut, aber ich glaube, letzten Endes musst du halt eher schauen, was sind die Möglichkeiten, die mir gerade zur Verfügung stehen und was davon, woran habe ich Interesse, das zu machen, und dann kannst du halt das machen. Aber ich glaube, Pläne sind immer so eine schöne Idee, aber ich glaube, die interessantesten Sachen passieren ungeplant letzten Endes dann.
Ja, bereit muss man sein.
Ja, genau. Du musst halt irgendwie bereit sein, dann auch die Arbeit zu investieren, wenn dann halt das Ding aufkommt irgendwie.
Was mir die ganze Zeit schon, ich wollte das nochmal kurz, dieses Studium an der Kunstakademie, das ist nicht nur Müll gewesen bei mir. Das wollte ich noch einmal ganz kurz sagen. Das ist, weil ich zehre da sehr viel von dem Professor, den ich hatte. Und der hat mich damals, Olaf Nicolai heißt er. Und der hat mich damals während des Studiums schon sehr gepusht in eine Richtung, sei selbstständig, mach dein eigenes, werd ein eigenständiger Charakter und nicht irgendwie so ein Zögling quasi, der dann kopiert von dem und hat mir auch viele Kontakte gegeben oder hat mir Strukturen irgendwie breitgelegt quasi, die heute noch irgendwie wichtig sind für uns. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz, weil das irgendwie so im Gag vorhin zu sagen, dass wir da beide irgendwie so Nonsens gemacht haben, das ist jetzt nicht so. Ich fand das eine sehr wichtige Zeit für mich. Und ich habe das auch während des Studiums, haben wir ja PP angefangen, und das ist, wurde immer unterstützt von ihm.
Ich glaube auch wirklich nicht, dass es irgendwelche Nonsens-Erfahrungen gibt, die man überhaupt im Leben machen kann, weil du bist nur dieses Zusammenkommen von Erfahrungen letzten Endes. Und egal, was es war, das hat mit ausgemacht, was du jetzt bist. Und ich meine, gerade so Sachen wie hier eben eure Kataloge oder sowas, ich meine, wenn du nicht dieses Studium gehabt hättest und dieses Interesse gehabt hättest und wenn es nicht gefördert worden wäre, dann wäre sowas ja niemals entstanden letzten Endes.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, also wenn ich jetzt Grafikdesign klassisch studiert hätte, dann würde das auf jeden Fall alles nicht so aussehen, das weiß ich.
Wäre es wahrscheinlich geradliniger.
Ja, und dann wäre es irgendwie, dann würde ich in so einem Raster irgendwie versuchen, immer zu denken. Und das tut mir schon sehr gut, dass ich diese Limitierung da nicht hatte. Ja. Allerdings ist es schon so, dass ich auch so ein gewisses handwerkliches Können ist einfach dann doch wichtig. Und sei es nur, dass du das jetzt vielleicht nicht unbedingt umsetzen kannst, aber dass du zumindest weißt, wie es gehen müsste, damit du das dann auch an jemand anderen abgeben kannst.
Aber das Handwerkliche kann man sich ja beibringen.
Das kannst du beibringen, aber das sind einfach so Sachen, so Lesbarkeiten, Schriftbild, Bildkomposition, das sind einfach so Sachen, die sind schon relativ altmodisch, aber das ist irgendwie ein Aspekt, der wichtig ist. Auch wenn du dann
komplett... Du entscheidest dich häufig dagegen.
Ich weiß es nicht. Also mir sind die Sachen bewusst auf jeden Fall, die wichtig sind, aber... Ich wüsste jetzt bei manchen Sachen tatsächlich dann auch nicht so unbedingt, wie das jetzt aussehen würde, wenn ich jetzt wirklich in einem Grundlinienraster arbeiten würde oder so als Beispiel nur gesehen. Das ist einfach, ich finde es sehr wichtig, dass man dann doch ein Auge dafür hat auch, dass einfach gewisse Sachen sind einfach so, wie sie sind, und dann kannst du machen, was du willst danach.
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hast du mir den Katalog eben mitgegeben, Where Am I? Ist das euer zweiter Katalog?
Das ist der zweite große Katalog.
Und wenn du mir das vorher erklärt hättest, was das irgendwie ist, oder versucht hättest, mir das zu erklären, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, passt schon, ist okay, brauche ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich jetzt, ohne schleimen zu wollen, eins meiner liebsten Kunstbücher insgesamt geworden. Mhm. Weil das ganze Ding ist so ein wilder Misch von, auch dass der Prozess selber ja auch mit drin ist irgendwie, weil ihr habt ja da noch so Diskussionen, die ihr irgendwie geführt habt, oder Notizen, die ihr euch gemacht habt über weiß der Teufel wie lang, und dann dieses Wow, was ihr auf der Website habt ihr auch schon mit reingepasst, und das ist ja so viel Zeug, und das ist vielleicht ein bisschen das, was ich eben auch meinte, du musst halt schauen, was für Möglichkeiten sich gerade bieten, und ihr schafft, glaube ich, halt auch häufig den Grund dafür, dass die Sachen dann wachsen können, wie eben, dass ihr diese Notizen dann vielleicht auch nicht wegschmeißt, sondern auch aufhebt. Und dass ihr sowas wie dieses Wow dann auch eben schafft, was, vielleicht um es kurz nochmal zu sagen, ihr hattet einfach nur ein Formular auf der Website und ihr habt es immer noch, glaube ich, oder? Ja. Wo die Leute irgendwas reinschreiben können, im Prinzip ohne Anleitung und whatever happens, happens.
Da haben wir ja ein eigenes Buch damit gemacht.
Da gibt es auch, ja, da gibt es jetzt ein Print-Objekt, gibt es schon dazu.
Das ist unglaublich gewesen, wie viele Nachrichten da gekommen sind. Dieser Mitteilungsdrang der Leute, der war ja, es war ein Experiment, wir wussten überhaupt nicht, kommt, das war seine Idee.
Ja, es war halt Peak-Time, ja. Covid, wo alle halt auch.
Und da so war ein Mitteilungsbedarf bei den Leuten, der war unglaublich. Und das ist alles in diesem Buch jetzt, das sind, glaube ich, 84 Seiten mit Schriftgröße 12. Nur Nachrichten einfach von Leuten, alles. Anonym natürlich, aber das ist auch ein Blick ins menschliche Gehirn.
Ja, voll. Vor allem, weil du halt keinen Rahmen gibst eigentlich, sondern einfach nur sagst, go. Es kann ein Einzeiler sein, es kann
ja, der Rahmen sind halt wir natürlich, das darf man, also das war schon uns natürlich auch bewusst, dass es jetzt allein schon der Fakt, dass die Leute über uns quasi Bescheid bekommen, dass sie eine Nachricht schicken, war natürlich schon so ein Rahmen. Das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt demografisch gesehen nicht die krasseste Spannweite, die man sich vorstellen kann, aber es war trotzdem interessant.
Und das weiß ja auch nicht.
Man weiß es nicht und es ist tatsächlich so, dass schon sehr viel verschiedene Sachen da
sind. Das ist ja komplett anonym, das heißt, du weißt es wirklich nicht.
Nee, wir wissen es nicht. Also die Leute konnten ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, manche machen das auch, aber ein Großteil der Leute schickt das einfach anonym und das war auch
die Idee. Die Uhrzeit haben wir abgegeben immer.
Also die Idee dahinter, dass das dann anonym veröffentlicht wird.
Das fand ich auch, ja. Irgendwie so, dass man
in welchem Zustand sind die Leute vielleicht?
Wie viel Uhr wird da irgendwas abgeschickt.
3 Uhr morgens, setzt es in einen anderen Kontext als um 11 Uhr morgens.
Ja, das sind so Sachen, die ganz interessant waren. Die stehen dabei. Und dann ist es auch noch so, dass ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, wer das geschrieben hat, machst du so eine unbewusste Hierarchie vielleicht auch. Und dann denkst du ja,
okay. Du wertest es auch anders, du liest es halt auch anders.
Das interessiert mich jetzt vielleicht mehr, was die Person schreibt und weniger was. Und deswegen haben wir
das. Es ist auch ein bisschen in ganz gewisser Hinsicht auch so eine Reaktion auf dieses ganze Social Media Ding gewesen, weil.
Was ja wirklich das genaue Gegenteil ist.
Genau, weil da hast du ja immer quasi jemanden, der für das steht, was gezeigt wird. Und das verändert natürlich total die Art und Weise, wie man das konsumiert, wenn man weiß, das kommt jetzt von dieser Person.
Ja.
Und bei so anonymen Geschichten ist es halt, ich meine, da finde ich das vielleicht cool, was die Person geschrieben hat, obwohl ich diese Person nicht kenne und obwohl ich die vielleicht auch überhaupt nicht so toll finden würde, wenn ich sie kennen würde oder vielleicht würde die dann gar nicht repräsentieren.
Ja, und andersrum
was,
ja auch.
Was mir wichtig wäre und fand irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie so ein interessantes Experiment, das mal so.
Und ich habe auch immer schon das Bedürfnis, ich weiß, dass es niemals passieren wird, so sind wir Menschen nicht gebaut, aber ich habe immer auch irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass Sachen wirklich für sich stehen könnten. Ja? Und das ist halt da genau die Sache. Ich fände es halt auch bei Musik super schön. Ich weiß, dass es nicht passieren kann. Ja? Du wirst immer von den Künstlern hören, die du schon kennst und neue Künstlerinnen entdecken, die darüber kommen und sowas. Aber es hat so eine, es ist jetzt vielleicht gut für das Philosophiestudium, aber ich finde, es hat so eine schöne Reinheit. Das ist so das Ding an sich auf einmal dann irgendwie.
Ist auf jeden Fall auch ein bisschen schon bei uns das Motto. Also wenn du uns das, wir stellen uns eigentlich selten irgendwie vorne hin und das ist alles, was so nach außen getragen wird von uns, steht eigentlich meistens, dann sind wir eher so hinten dran. Also zum Produkte und Label und Veranstaltungen natürlich auch. Also das ist, ich fühle mich da nicht so wohl, wenn ich irgendwie ein Foto von mir hochlade und die Platte dann da in der Hand halt dabei zum Beispiel.
Ich finde es immer irgendwie faszinierend, weil es eben ja mit dem DJing so ein krasser Kontrast ist, weil da bist du ja ich meine, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Letzten Endes bist du da auf einer Bühne und trittst auf mehr.
Ja, schon jetzt inzwischen. Aber spielt schon auch eine Rolle, dass man dann teilweise einfach auch nicht wusste. Mir ging es so, was ich dann überhaupt machen soll beim Ausgehen. Und das ist so eine Tätigkeit, die mich irgendwie so in so einen Safe Space.
Okay, verstehe ich voll. Ich bin auf Konferenzen immer so. Wenn ich keine Aufgabe habe, stehe ich nur blöd in der Ecke und hasse diesen Smalltalk, der immer passiert.
Ja, und manchmal ist es einfach dann, und dann kommt natürlich dazu, dass man schon auch zeigen will, was man für Musik hat. Mhm. Das ist ja eh klar. Also da kommt schon so ein leicht, man muss schon so einen Drang haben natürlich. Aber es ist für mich zumindest auch einfach irgendwie so eine Aufgabe zu haben, hat immer schon stark geholfen. In diesem Nightlife. Mhm.
Aber wart ihr schon immer gut darin, so Kontakte auch zu knüpfen und zu halten? Weil ich meine, das habt ihr eben gesagt, dass dieses Netzwerk und dann, dass irgendwie von Louis Vuitton irgendwas geleistet wird oder sowas. Da geht's ja, das habe ich auch erst spät verstanden, aber bei Zusammenarbeiten geht's, die Arbeit muss stimmen, ja, also die Qualität der Arbeit muss stimmen. Aber ich glaube, primär geht's um soziale Interaktion. Wenn Leute sich leiden können, dann arbeiten sie mehr miteinander zusammen.
Ja, das ist mal besser, mal schlechter bei uns natürlich.
Ja, aber prinzipiell ist es eine der Eckpfeiler dessen, was wir machen, ist Kollaboration, weil die ganze Musik, die wir veröffentlichen, die kommt ja nicht von uns, sondern die kommt von anderen Leuten. Und da war es uns oder ist es uns schon sehr wichtig, dass diese Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass das irgendwie menschlich irgendwie, dass man da auf einem gemeinsamen Nenner ist und dass das irgendwie funktioniert und dass man an der Sache zusammenarbeitet und dass jeder irgendwie auch Mitspracherecht hat und ich glaube, dass also in dem, was wir machen jetzt, das, was ja so im weiteren Sinne irgendwie so, weiß ich nicht, kulturelle Arbeit oder wie auch immer man das nennen will, da geht es ja gar nicht, dass man sich nur versteckt irgendwie. Also klar gibt es natürlich auch vielleicht den Einsiedler Künstler oder die Einsiedler Künstlerin, die dann irgendwie irgendwas in Stein meißelt und dann steht das irgendwo und niemand weiß, von wem es kommt. Aber ich glaube, es ist unumgänglich, dass man Kontakte knüpft und mit anderen Leuten irgendwie sich austauscht. Und
Banksy ist ja auch die krasse Ausnahme. Also und auch, das lief ja wahrscheinlich
auch
nicht so.
Ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt auf die gekommen bin.
Nee, aber ich glaube auch nicht, dass, also da war bestimmt noch was anderes dahinter. Also ich meine, wahrscheinlich wissen so viele Leute, wer Banksy eigentlich ist und wahrscheinlich war der davor schon so vernetzt oder etabliert oder
Jeff
irgendwas.
Koons.
Ja. Kannst du dir Jeff Koons so in Israel an der Wand vorstellen mit seiner Schablone?
Schwierig.
So
ein
Maßanzug. ja, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Nee, also es ist auch schon alles, was ich dazu sagen wollte, dass glaube ich, das auch wieder so ein Ausgangspunkt von dem ist, was wir machen, wie wir auch schon gesagt haben, dass man dann doch relativ schnell irgendwie angefangen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn wir jetzt 4 Jahre oder 5 Jahre erstmal nur dienstags im Holy Home aufgelegt hätten, dann wäre das vielleicht auch nichts gewesen, was wir weiter verfolgt hätten, sondern es ging halt dann relativ schnell, haben wir die nächsten Schritte gemacht, haben wirklich in guten Läden aufgelegt.
Viel Glück gehabt einfach auch.
Ja, sind dann auch irgendwie so über München hinausgekommen und haben in anderen Städten aufgelegt und dadurch hat das halt auch erst den Reiz gewonnen. Und der Reiz war halt auch mit anderen Leuten zu kommunizieren und sich auszutauschen, zusammen aufzulegen. Man wird ja dann auch eingeladen von anderen DJs und man lädt selber DJs ein und da findet ja dann auch sofort so ein Austausch statt. Und ich glaube schon, dass das eine Essenz von dem ist, was wir machen, ist genau das. Also
ja, und du hast eben gesagt, Glück, oder das ist schon mehrmals erwähnt, aber ich finde das ja, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ihr euch da in die Situationen gebracht habt im Prinzip, ist ja irgendwie so die Grundlage. Du musst ja erstmal da sein, damit du das Glück haben kannst, was dir dann da passiert letzten Endes. Und dann kommt halt der Zufall. Und dann musst du das Ganze noch realisieren. Das sind immer diese drei Aspekte. Aber Glück oder Zufall zur richtigen Zeit im richtigen Ort, wie auch immer man es nennen will, ist immer eine Komponente von Erfolg jedweder Art. Ohne geht's nicht. Und ich meine, ja, man kann mehr daran arbeiten, sich in diese Position zu bringen, dass das dann eintreten kann. Aber niemand ist seines eigenen Glückes Schmied isoliert.
Nee, also was vollkommen klar ist, dass wenn du, also es geht nur, indem du aktiv, also indem wir aktiv sind, geht nur was. Also wir können nicht jetzt da sitzen und warten. Das ist ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das, was du meinst. Aber das ist auf jeden Fall klar, dass wir da schon, also man muss was machen, damit dann auch irgendwie dann der Zufall kommt. Das ist bei uns zumindest der Fall. Also wir können uns nicht einfach irgendwo hinsetzen und dann auf die Eingebung warten oder dass uns jemand ein neues Ding um die Ohren haut und das drucken wir dann einfach und fertig, sondern wir müssen schon immer im Tun passieren die Sachen bei uns. Nicht im Warten.
Aber das ist ja auch schön, weil du hast am Anfang schon mal von Bescheidenheit gesprochen und ich finde, das
habe ich, oder was?
Ja, mit dem DJing.
Ach so, Echt? Was habe ich da gesagt?
Ach, wer weiß, können wir uns nochmal anhören.
Also aber bescheiden sind wir nicht.
Vielleicht. Du hast gesagt, es hält bescheiden, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Die Aufregung.
Ja, genau.
Nee, arrogant, habe ich gesagt.
Ah, okay, okay. Naja, gut, die braucht man auch zu einem gewissen Grad. aber ich finde, dieser Glücksfaktor, den zu akzeptieren, dass Erfolg immer harte Arbeit plus ein bisschen Glück ist, finde ich, gibt einem Credit. Also man kann dann auch sich selber auf die Schulter klopfen. Gleichzeitig hält es aber auch bescheiden, dass man weiß, es geht nicht. Man kann es sich nicht einfach aus dem Arsch ziehen. Es braucht immer eine Umgebung dafür. Und ich glaube, mit diesem Wort zum Sonntag möchte ich das Gespräch jetzt beenden.
Okay.
Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Danke, Daniel und Mustafa.
Naja, der okay. Kunststudent hat sich ja schon geoutet.
Ja, kurz.
Aber das weiß ja trotzdem nicht, wer ist.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.